Box Club.
Ja, herzlich willkommen im Box Club Frankfurt-Main-Ostend. Der Boxclub ist Versuch und Angebot, gesellschaftliche Veränderungen vor unsere Ohren zu führen, im öffentlichen Raum spielerisch den Alltag zu unterbrechen und StadtaktivistInnen wie StadtnutzerInnen zum Gespräch zusammenzubringen. Wir sind zur zweiten Staffel jetzt hier im Frankfurter Ostend eben gelandet, nach Wiesbaden im letzten Jahr und ganz konkret zum Projektabschluss bereits hier im wunderschönen neuen Frankfurter Garten. Herzlichen Dank an euch, dass wir hier sein dürfen und das hat, glaube ich, erstmal einen Startapplaus verdient. Ja, damit ihr ZuhörerInnen euch das ein bisschen vorstellen könnt, wir haben wieder hier unsere kleine Liegelandschaft mitgebracht, wo man unsere Interviews hören kann, die wir die letzten 2 Monate über geführt haben. Die könnt ihr im Internet über Soundcloud hören, der Link ist auch dann in unseren Shownotes. Wir haben unsere Handtuchwurfstation bereit und wir sitzen wieder an unserem kleinen hellblauen Freiluft-Podcast-Tisch, an dem meine Kolleginnen von Red Park gemeinsam mit einigen illustren Gästen sitzen, die wir gleich näher vorstellen werden. Der heutige Podcast folgt einem Dreier-Rhythmus. Das heißt, wir wechseln in 3 Runden jeweils die Gäste, mit denen gesprochen wird. Er wird dann aber im Internet in wahrscheinlich 2 Teilfolgen veröffentlicht werden. Und damit wir ein bisschen in der Zeit bleiben und dann nicht aus der Kurve fliegen, haben wir unsere Handtücher, mit denen dann notfalls gewedelt werden kann, als Zeichen, dass wir so langsam den diskursiven Bogen dann schließen müssen. Und damit es eben zwischendrin auch ein bisschen fetzt und knallt und Rhythmus und Spaß gibt, haben wir eine Band dabei, die Frankfurter Gartenband, Matthias Baumgart und Freunde. Für euch bitte auch nochmal einen ganz herzlichen Applaus und danke, dass ihr dabei seid. Und jetzt übergebe ich an meine beiden KollegInnen Jörg und Maike. Are you ready to rumble?
Willkommen im Boxclub.
Ich würde vorschlagen, wir kommen direkt zu unserem ersten Themenkomplex. Wir wollten uns mit Nachbarschaft im Viertel beschäftigen und wir haben ganz zu Beginn unserer Reise 2 ganz tolle Angebote kennenlernen dürfen. Und zwar ist das einmal das Atelier East End und den neuen Frankfurter Garten, wo wir auch heute zu Gast sind. Und ich finde, das sind 2 Angebote, die ganz klar das gesellschaftliche Miteinander im Ostend fördern. Ich will jetzt nicht so stark vorgreifen, aber es wird spannend.
Genau, dann fangen wir doch direkt an. Ich begrüße Cher als Teil des Vorstands vom neuen Frankfurter Garten. Kannst du vielleicht kurz was über euer Projekt sagen, den neuen Frankfurter Garten?
Also der Frankfurter Garten ist entstanden 2013. Es war eigentlich eine Initiative von der Nachbarschaft, wo sich wirklich die Leute von einem Tag auf den nächsten entschieden haben, dass sie denn am Ostbahnhof diese gepflasterte Parkplatzstelle begrünen. Das ist selbstverständlich, natürlich ist das auch unterstützt immer so von der Politik. Ohne Politik geht es leider auch in solchen Fällen nichts. Damals haben das natürlich sehr unterstützt die Grünen. So ist da entstanden an der Fläche der erste und größte Urban Gardening Projekt in Frankfurt. Es war das eine Visitenkarte für die Stadt, dass sie was erreicht haben. Das natürlich wuchs immer wieder, irgendwie kamen viele Sponsoren und dann natürlich viele Fördergelder. Und auf einmal hört natürlich dieser Zulauf von Geld auf und dann auf einmal wird das kritisch. So ist es auch entstanden, dass das musste dann irgendwann mal ging es Konkurs und wir hatten an dem 2017 übernommen den Bienenstand. Es ging da eigentlich nur um Bienenhaltung in Bäumen. Da haben wir den Bienenbau-Wipfelpfad gebaut. Und da konnten wir als Bildungsmaßnahme, um zu zeigen eigentlich, dass wie die Bienen früher mal lebten in den Bäumen. Das Bienen sind eigentlich keine Haustiere, das ist einfach wilde Tiere in der Natur. Und 2017 kam die Stadt auf uns zu, ob wir möchten nicht übernehmen diese Frankfurter Garten an dem Danziger Platz. Ja, haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir es komplett neu aufgebaut. Es war eigentlich sehr großer Erfolg und ich muss sagen, es hat eigentlich nur die Nachbarschaft getragen. Der Vorstand hat eigentlich nur zu tun immer so mit der Stadt und Bürokratie und der ganze Papierkram und so. Aber sonst ist es wirklich Verdienst von der Nachbarschaft. Und man hatte so ein paar glückliche Momente. Ja, so zum Beispiel, dann kam die Corona und da sah man plötzlich auf einmal in Frankfurt diese Solidarität untereinander. Da haben angefangen überall nähen die Masken, ja. Wo es nun mal die Regierung nicht geschafft hat, Masken zu kriegen. Die Leute aus der Nachbarschaft saßen bei der Nähmaschine von morgen bis abend und dann wurde es auch gegen Spende verteilt. Dann wurde natürlich geschlossen die Kneipe, da kamen die ganzen Musiker. Und so eigentlich ist es entstanden auch, dass wir haben immer weiter die Kultur. Also unser Verein, also Bienenbaumgrund, ist der Trägerverein von dem Frankfurter Garten. Und so kam auch die Kultur dazu, dass die Musiker bei uns während der Corona-Zeit wirklich durchhalten konnten und sich mindestens gegen Hut auch ein bisschen dazu verdienen, weil sie waren während der Corona-Zeit im Prinzip hängen in der Luft und waren arbeitslos. Also das sind so die positiven Sachen in den Krisen. Und das meistens in der Krise erst kristallisiert sich so die Zusammenhalt von den Leuten und von der Nachbarschaft. Ja, dann vor 2 Jahren inzwischen ist es, wurde entschieden, dass die Deutsche Bahn möchte bauen, ihre Bahntrasse hier nach Hanau und dass wir da müssen raus. Und da war natürlich jetzt die Frage, ja, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Das letzte Gutes war, dass Frankfurter Garten war Teil des Koalitionsvertrags der Stadt Frankfurt und so musste eigentlich die Stadt irgendwie einen Grundstück finden. Also unsere Schirmherrin war die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig und die hat irgendwie dann so mit der Faust gegen den Tisch geschlagen und sagte, so, jetzt kriegen die hier dieses Platz. Und so sind wir an diesem ehemaligen Umspannwerk, das wurde abgerissen. Und dann haben wir hier innerhalb eines Jahres im Prinzip da aufgebaut, das, was es ist. Und dass wir versuchen, dass es nach wie vor immer noch der Frankfurter Garten, also neue Frankfurter Garten, irgendwie in diesem Sinne weitergeht.
Und jetzt seid ihr 150 Meter oder so weitergezogen?
Wir sind 400 Meter weiter jetzt von Ostbahnhof.
Und habt hier genau einfach einen wunderbaren Ort geschaffen, was sicherlich auch einfach einiges an Kraft abgerungen hat. Wie groß seid ihr so als Kernteam?
Also der Verein hat aktive, ungefähr so 30 aktive Mitglieder. Und dann sagen wir, da sind ungefähr auch so 30 Leute, die nicht im Verein sind, aber die immer so regelmäßig kommen und unterstützen den Verein. Also ohne das wäre es eigentlich nicht machbar.
Ja, und genau, und letzten Endes, ne, ihr motiviert euch gegenseitig und irgendwie freut euch über den, auch sozusagen über die Akzeptanz hier im Viertel, oder? Also ihr werdet schon sehr gut angenommen, ne? Das bilde ich mir nicht nur ein, das ist so, glaube ich.
Also schon angenommen werden wir gut, das ist alles wunderbar. Also es gibt immer Nachbarschaft, die natürlich ein bisschen gerade nicht mit der Musik nicht einverstanden sind, aber das ist normal. Aber sonst natürlich verwiegen wir das gut angenommen. Wir kriegen immer sehr große Feedback von allen Seiten, wie toll es ist, was wir hier gemacht haben. Ja, ich sage mir immer, nach diesem kleinen Stückchen Erde, ja, da haben wir gemacht das Beste, was man daraus machen kann.
Ja, es ist total toll, dass wir heute unseren Podcast und diese Veranstaltung hier machen können. Ihr wart auch total offen und wart sofort dabei. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein können und das ist total großartig. Und heute haben wir ja auch einen langen Tisch stehen mit bunten Keramikelementen und das kommt aus dem Atelier East End. Da würde ich gerne jetzt mal die Corinna bitten, sich kurz vorzustellen. Was ist das Atelier East End und was habt ihr uns mitgebracht und wer ist überhaupt alles hier von euch?
Ja, hallo. Das Atelier East End ist in der Ostendstraße. Das ist eine kleine Kunstwerkstatt für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Und Ja, das heißt, die Leute, die kommen zu uns den Tag über, machen dort einfach, arbeiten frei mit der Kunst, beschäftigen sich, genießen die Gesellschaft, und wir arbeiten aber auch stadtteiloffen. Das heißt, auch Kunstinteressierte aus dem Stadtteil oder aus Frankfurt können auch einfach zu uns kommen und mitmachen. Ja, und wir sind in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das heißt, wir sind ein deutsch-jüdisches Projekt, was auch nochmal irgendwie kulturell sehr interessant ist. Und wir haben euch einfach ein paar Sachen mitgebracht aus unserer Werkstatt oder aus unserem Atelier. Wir haben viel Keramik mitgebracht, weil das gerade viel von Künstlern bei uns gemacht wird. Aber auch zum Beispiel unser tolles Kochbuch, was wir selber gemacht haben. Das heißt 14 satte Künstler. Wir kochen nämlich auch jeden Tag bei uns im Atelier und essen auch sehr gerne. Genau, und da sind unsere erprobten, tollen Rezepte drin, natürlich für 14 Leute, weil das ist ungefähr immer die Menge, für die wir kochen. Dann haben wir noch tolle Postkarten dabei von einem Künstler von uns, der sehr gerne fotografiert und der hier Fotos aus dem Ostend gemacht hat. Dann haben wir noch tolle Anhänger oder Ketten dabei, Schlüsselanhänger und Ketten von einem Künstler mit Fahrrädern drauf zum Beispiel für Fahrradfans. Also alles, was das Herz begehrt, würde ich mal sagen.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ich wollte dich noch fragen, da ihr aus der Kooperation mit der jüdischen Gemeinde, dem jüdischen Wohlfahrtsverband entstanden seid, soweit ich mich richtig erinnere, ihr euch gibt es seit 2012. Ist das ein besonderes Jahr, wollte ich fragen, warum ausgerechnet 2012? Und gibt es noch andere Einrichtungen wie euch? Und aus welchem Gedanken ist es sozusagen entstanden? Hat es auch etwas mit der jüdischen Tradition oder mit den Geboten zu tun? Ich erinnere mich, dass du das uns im Eingangsgespräch erzählt hast, sozusagen die Gründung dieses, also es hat wahrscheinlich mit mehreren gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun.
Also ehrlich gesagt war das eine sehr spontane Aktion, irgendwie die Gründung vom Atelier East. Denn früher war in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt sind, war unser Träger ist der Internationale Bund, der IB. Und dort waren Büroräume von anderen Einrichtungen und Maßnahmen. Und die sind umgezogen und auf einmal wurden diese Räumlichkeiten frei. Und da hat mein ehemaliger Chef, der eine sehr hohe Bindung so an die jüdische Gemeinde und die jüdische Kultur hat und der schon immer davon geträumt hat, irgendwie da ein Kooperationsprojekt zu machen, der hat einfach in der Nacht- und Nebelaktion beschlossen, so, und jetzt machen wir was da draus. Und so ist das eigentlich durch das Engagement und auch die Kontakte, die irgendwie bestanden, ja wirklich in der Nacht- und Nebelaktion aus dem Boden gestampft worden. Ja,
ja, das finde ich ganz spannend, weil das Thema Nischen im Ostend wird uns später nochmal begleiten, weil da sehe ich jetzt schon mal zwei Gemeinsamkeiten bei euch, das Essen und das Gemüse spielt eine große Rolle, die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Kochen oder Essen und auch Kunst, Musik spielt, habt ihr gemeinsame Interessen. Ja, wir sind ja jetzt 2 Monate durch das Ostend gezogen, haben mit sehr vielen verschiedenen Aktiven hier gesprochen und haben die Aussagen gesammelt und daraus eine Art Partitur des Ostends erstellt, was von unseren beiden KollegInnen Sumi und Vicky jetzt uns vorgestellt wird.
Mixtape.
Erster Satz, Lied. Vergangenheit. Andantino. Das Schieben, Zirpen, Schaben, Zwitschern in zig Schrebergärten und riesigen Grünflächen. Schlittschuhfahrten auf dem Weiher. Der Lärm von 1200 Tieren, die für den zweitältesten Zoo Deutschlands durch die Stadt ziehen. Der Maschinenlärm der Industrialisierung. Akkord und Aufatmen der vielen ArbeiterInnen. Das Wohlfühlen dank günstigen Wohnens. Das Gebet in der größten und schönsten Frankfurter Synagoge. Das Raunen herabschauender Blicke auf 40 Völker schauen. Ziemlich viel Zauber und Zirkus am Zoo. Die Komposition unzähliger Kleingewerbe. Die Symphonie des einst schönsten Frankfurter Stadtteils. Die wesentlichen Beiträge des jüdischen Lebens. Wie klingt Enteignung und Deportation? Die Misstöne, die entstehen, wenn aus Altersheim und Wohlfahrt Orte der Gewalt werden. Der Verlust von Nachbarinnen, Familien und Mitmenschen. Bombeneinschläge. Die vielen mahnenden Demonstrationen gegen das Verschweigen. die Zudringlichkeiten der Drogenkriminalität, Taxifahrer, die sich noch vor 20 Jahren über die Düsternis des Viertels beschwerten, die Gemeinsamkeit in offen gebliebenen Gärten während Corona.
Ja, vielen Dank, Vicky, für den ersten Satz der Partitur oder Rambelfonie des Ostends. Hier wird direkt die Vielschichtigkeit der Geschichte des Ostends in verschiedenen Beschreibungen zum Klingen gebracht. Wir begegnen in ehemaligen Grünflächen wie Pfingstweide oder Schrebergärten, historischen Veränderungen, dem Zuzug des Zoos, der Industrialisierung, der jüdischen Tradition der Wohlfahrt im Ostend, Deportation, Enteignung im Nationalsozialismus und spätere Angriffe der Alliierten. Genau, dann streifen wir noch irgendwie die Erfahrungsberichte der 80er und enden dann zu Corona beim Frankfurter Garten. Also hier ist sehr viel geschehen in der umfangreichen Geschichte des Ostends.
Das Ostend hat eine, im Vergleich zu anderen Frankfurter Stadtteilen, relativ hohe Rate an Transformationen, möchte ich es mal laienhaft nennen. Im letzten Podcast, den wir in der Sommerwerft veranstaltet haben, hatten wir Gästinnen, die uns erzählten, dass in den letzten Jahren nochmal ein besonderer Gentrifizierungsprozess eingesetzt hat, beziehungsweise verschiedene Gentrifizierungsprozesse. Dieses hatte zur Folge, dass es einen Zuzug von wohlhabenderen Menschen gab und einen Wegzug von weniger wohlhabenden Menschen. Wir haben ja hier zwei Initiativen zu Gast, die ganz gezielt inklusive und offene Angebote an alle Menschen machen. Und so vielleicht kann man euch auch ein bisschen in der Tradition der Wohlfahrt des Viertels lesen. Ihr seid ja nicht so weit voneinander entfernt letztendlich. Also wir haben so gemerkt, 5 Minuten zu Fuß oder vielleicht auch 10. Wie ist es denn aus eurer Perspektive? Glaubt ihr, seht ihr gemeinsame Themen in Bezug auf die weitere Entwicklung des Viertels? Also Bezug mit Blick auf die Zukunft gerichtet. Ihr habt beide erzählt, ihr seid aus Nischen entstanden. Eigentlich aus Orten, die sozusagen durch mehr oder weniger einen Zufall oder durch schnelles Handeln ihr euch zu eigen gemacht habt. Und ihr musstet schon umziehen wegen sozusagen Bebauungsplänen. Ich glaube, bei euch ist es ein bisschen sicherer. Aber wie seht ihr perspektivisch euer Sein hier im Ostend, wenn wir jetzt mal einige Jahre vorausspulen?
Ja, fürs Atelier East End, wir würden sehr gerne hier bleiben und es sieht eigentlich auch gut aus, weil es wirklich sich immer wieder rausstellt, dass dieser Stadtteil so wahnsinnig zentral irgendwie ist und gut erreichbar. Und das ist eigentlich das, was wir uns auch für unseren Ort wünschen, dass wir nicht irgendwo am Rand in irgendeinem Industriegebiet von der Stadt irgendwo rumkrebsen, sondern dass wir eben Leute haben, die bei uns vorbeilaufen, uns sehen und dann vielleicht auch auf die Idee kommen, mitzumachen einfach. Also genau das ist das, was uns gefällt, dass wir eben so mittendrin sind und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Und wir sind im Erdgeschoss. Das macht es auch nochmal irgendwie sehr attraktiv, einfach bei uns reinzuschneien. Die Tür ist im Sommer immer offen. Also ich hoffe, das bleibt so, das Atelier dort. Auch wenn wir sehr klein sind, aber alle Überlegungen, uns vielleicht mal zu vergrößern und wegzuziehen, fand ich eigentlich wenig sympathisch. Ja.
Wie ist es bei euch, Cher?
Ja, die Transformation, ja, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich werde natürlich, wir kämpfen dafür, dass es immer noch bleibt, irgendwie ein Stück Erde, wo es ein bisschen, sagen wir so, so Normalität, wo eine Zusammenkunft von allen möglichen Gesellschaften, allen möglichen Schichten, das ist eigentlich das, was wir irgendwie anstreben, ja. Weil man spürt einfach auch diese Verdrängung, ja, dass viele alte Leute da sterben und natürlich auch werden auch weggedrängt durch gerade so diese Mietesteigerung und sowas. Uns kommt immer so ein neues Publikum. Die haben nicht so richtig den grünen Daumen, aber ich würde nicht sagen, dass es nicht das Problem ist, dass sie haben ihre Schwerpunkte legen jetzt woanders. Ja, so, sie wollen zwar retten die Umwelt, aber so die Finger in die Erde zu bohren, das ist entfernt. Da machen sie lieber, kleben sie sich lieber an den Asphalt. Also wir versuchen zumindest diesen Asphalt aufreißen und bieten einfach jedem hier ein Stück Natur. Also einfach leben gemeinsam. Sie sind Leute, die sind reich, sind Leute, die sind arm. Und wir sind für alle offen. Das Gleiche gilt auch in vielen Religionen. Also ich bin auch jüdisch. Dennoch gibt es hier auch so Moslems oder sowas und wir haben keine Probleme. Man sollte nicht Konflikte auf die Straße tragen. Wir sind einfach auf eine Gesellschaft. Es würde uns freuen, wenn es so weiter bleibt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns die Menschlichkeit bewahren.
Ja, danke schön. Ich finde das auch einen Applaus wert.
Ah, okay.
Das ist ja auch ein besonderer Tag. Ja, dann würden wir jetzt zum zweiten Teil überleiten und die Band bitten.
Weiter geht's mit der Sendung. Ganz vielen Dank für die Hausband Matthias Baumgart and Friends hier im neuen Frankfurter Garten. Wir sind zurück in der zweiten Runde. Wir haben wieder zwei Gäste, andere Gäste als eben. Ich würde beginnen mit Steffen von Critical Muay Thai hier um die Ecke, im Prinzip auch in der Ostparkstraße, aber auf Eingang von der anderen Seite. Du bist Gründer und Initiator eines Thai-Box-Studios mit emanzipatorischem Anspruch. Vielleicht kannst du uns kurz was darüber erzählen.
Ja, sehr gerne. Hi erstmal, ich freue mich heute sehr dabei zu sein, hier zu sein. Freue mich auch, dass ihr auf mich zugekommen seid, auf unser Projekt. Und ja, was kann man sich darunter vorstellen unter Critical Muay Thai, emanzipatorischem Kampfsport? Schreiende Männerstimmen, sexistische Sprüche, homophobe Sprüche, Härte- und Schmerzideale. Das ist im Kampfsport sehr weit verbreitet und genau das ist das, wovon wir uns emanzipieren wollen. Critical Muay Thai ist sowas wie ein Gegenentwurf. Wir wollen zeigen, dass es auch anders geht. Und wir wollen zusammen trainieren. Wir wollen uns gegenseitig vertrauen können. Ja, also Thai-Boxen, das ist ja ein Kontaktsport, man kommt sich sehr nah. Und das ist wichtig, dass wir unserer Trainingspartnerin oder Trainingspartner vertrauen können. Wir wollen weg von dem konkurrenzgetriebenen Gegeneinander hin zum Miteinander zusammen lernen. Und ja, viele trauen sich erst gar nicht zu kommen, die gehen dann verloren, das ist schade. Und ja, und deshalb gibt es emanzipatorischen Kampfsport, deshalb gibt es Critical Muay Thai.
Ja, was uns sehr freut, wir sind ja der Boxclub und haben überhaupt keine Ahnung vom Boxen, sind über eine ganz andere Ecke gekommen und haben zufällig einfach, euer einfach transparent gesehen und haben euch dann besucht, haben auch einfach ein bisschen von der Atmosphäre gespürt. Also da juckt's auch uns sozusagen zu überlegen, ob man sich da mal rantraut. Was sind so die Angebote, die ihr habt?
Ja, also klar, wir haben natürlich Thai-Box-spezifisch haben wir Angebote, wir haben einstiegsfreundliche Kurse, wir haben fortgeschrittene Kurse, aber was macht denn jetzt unser Studio so besonders, sage ich mal? Also was wir anbieten, ist Kampfsport ohne Vorurteile. Wir zeigen eine ganz klare Kante gegen jede Form von Diskriminierung, gegen menschenfeindliche Gesinnung. Und gleichzeitig wissen wir, dass es so vollständig diskriminierungsfreie Räume wahrscheinlich nicht gibt. Also es ist ein wünschenswertes Ideal und dem wollen wir so nahe kommen, wie es eben nur geht. Und ja, Kampfsport zu trainieren, das kann man vielerorts. Uns ist wichtig, dass die Leute cool sind, dass die Atmosphäre entspannt ist und all das trotzdem mit einem anspruchsvollen Training und einem hochwertigen Training.
Und was sind so, was wird euch so widergespiegelt? Also was schätzen sozusagen die UserInnen eures Angebots?
Was sie schätzen, ist wirklich das so, dass die Leute nett sind dort. Ja? Also ich weiß nicht, man geht manchmal in irgendeinen Laden rein oder es kann auch eine Kneipe oder irgendwo sein und erstmal schauen vielleicht alle Leute einen an, wer ist die neue Person? Und du musst dich erstmal selbst irgendwie zurechtfinden. Und uns ist wichtig, dass so alle Leute, die herkommen, dass die erstmal herzlich willkommen sind, dass sie gut aufgenommen werden, dass gezeigt werden, wo ist was und dass einfach der Einstieg schön ist, weil wie gesagt, viele Leute, die trauen sich erst gar nicht, weil es eben ja so ein paar Phänomene und Mechanismen im Kampfsport gibt, die weit verbreitet sind. Und das schätzen die Leute sehr, dass sie sich willkommen fühlen, dass die Leute nett sind, dass Fragen gern gestellt werden können und dass sie trotzdem immer noch auch ein anspruchsvolles Training bekommen.
Ja, super. Ich glaube, also als wir da waren, also der Respekt und Achtsamkeit war auf jeden Fall sehr zu spüren. Also man hat auch gesehen, okay, es gibt Leute, die können, also ne, gegen die würde ich niemals kämpfen wollen. Nicht ernsthaft sozusagen, aber man, ne, ich glaube, also es ist auch zu sehen, okay, es wird aufeinander geachtet, ne, und man unterstützt sich gegenseitig.
Auf jeden Fall, ja, das ist ganz wichtig. Ein Auge auch für die andere Person haben. Das ist ja auch etwas, wenn du, also Kampfsport oder Thai-Boxen ist eine super Sportart, um im Team zu trainieren, weil du musst dich immer auf die andere Person auch ein bisschen einlassen und klar, vielleicht bist du besser als die andere Person, aber dennoch musst du ja trotzdem dich in dieser Situation anpassen und das ist eine gewisse Kompetenz, die man nebenbei auch mitlernt, ja, und auch ein Gespür dafür kriegt, okay, wie fest kann ich überhaupt zuschlagen, dass ich auch ein Gefühl dafür bekomme, wie fest ich schlage, wie nah ich zu anderen Personen rangehe und dass wir all das auch berücksichtigen. Und ich denke, das ist so ein ganz guter Ansatz, um aufeinander zuzugehen und dann am Ende auch mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen.
Cool, ja, danke für den sportiven Einstieg in die zweite Runde. Ich würde jetzt weitergeben zu meinem Kollegen Steffen.
Dann würde ich vorschlagen, wir springen mal kurz vom Boxen zur Blackbox. Neben mir sitzt Lilian, künstlerische Leitung von der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo. Ihr seid jetzt sozusagen beide VertreterInnen für Initiativen, die eher in Gänsefüßchen neu im Viertel sind, sage ich mal im weitesten Sinne. Genau, kannst du uns ganz kurz vorstellen, was ist die Junge Theaterwerkstatt am Zoo und was ist deine Rolle dabei?
Ja, gerne. Also ich freue mich auch, dass ihr mich gefragt habt, hier dabei zu sein. Wir sind ja gerade erst im Februar in die ehemaligen Räumlichkeiten des Fritz-Raimond-Theaters eingezogen. Die Junge Theaterwerkstatt am Zoo ist ein Projekt, was auf Initiative des Kulturdezernats dort entstanden ist und auch nur für 2 Jahre dort sein wird. Das hat den Hintergrund, dass im gesamten Gebäude des Zoo-Gesellschaftshaus ein neues städtisches Kinder- und Jugendtheater geplant ist, was dort ab 2026 gebaut werden soll. Jetzt hat das Fritz-Raimond-Theater früher als geplant geschlossen aufgrund von persönlicher Entscheidung der Intendanz. Und genau, wir haben die Möglichkeit, dort 2 Jahre lang Programm zu machen. Ich wurde da gefragt, gemeinsam mit, als Vertreterin der freien Szene, gemeinsam mit dem Künstlerinnenhaus Mosanturm, da das Programm zu entwickeln und eine Grundkonzeption. Und das habe ich gemacht. Dann habe ich mir ein tolles Team zusammengesucht und wir sind seit Anfang des Jahres in Vorbereitung und werden jetzt am 14. September offiziell unsere Saison eröffnen, die dann bis Sommer 25 gehen wird.
Genau, und ihr habt jetzt ja gerade auch 14 Tage schon ein kleines Programm hinter euch mit verschiedenen Workshops und so ein bisschen Testangeboten. Erzählt doch nochmal kurz, was ist da passiert und gibt es irgendein Outcome, was ihr mitnehmt aus diesen 14 Tagen?
Ja, also das war total toll. Also wir möchten und tun in der Jungen Theaterwerkstatt am Zoo eigentlich einen Ort etablieren, der vor allen Dingen den jungen Menschen gehört, dem jungen Publikum, das heißt Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters. Wir grenzen das auch nicht so genau ein. Es können alle sich da zuordnen, die sich irgendwie interessieren. Und wir haben eben überlegt, wie wollen wir irgendwie spannendes, anspruchsvolles, innovatives, neues Theater irgendwie anbieten und gleichzeitig ein Ort sein, wo Kinder und Jugendliche sich gerne aufhalten. Da war für uns von Anfang an total klar, dass das bedeutet, dass wir Kinder und Jugendliche auch in die Entwicklung des Programms oder in die Gestaltung der Räumlichkeiten und des gesamten Projekts mit einbeziehen, und zwar von Anfang an. Und deswegen haben wir uns entschlossen, noch bevor wir sozusagen offiziell ins Programm mit Gastspiel und Mitmachclubs, Workshops, Residenzprogramm und so weiter starten, da tatsächlich eine zweiwöchige Sommerwerkstatt zu veranstalten, wo jetzt im Endeffekt über 150 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Es gab 11 Workshops, die angeboten wurden, und die Kinder und Jugendliche, glücklicherweise konnten wir das kostenfrei anbieten, weil wir eine gute Förderung bekommen haben, konnten da einfach sich ausprobieren und haben wirklich total unterschiedliche Sachen gemacht, tatsächlich vom Theaterspielen, Tanz entdecken, aber auch, es gab eine Gruppe, die hat eine Installation aus Fragen ins Foyer gebaut. Es gab eine andere Gruppe, die ist im Stadtviertel rumgelaufen und hat da so bestimmte performative Techniken irgendwie sich erarbeitet und ausprobiert und so das Viertel erkundet. Es gab eine Gruppe, die hat ein Tonstudio bei uns in eine ehemalige Garderobe gebaut, haben da Hip-Hop-Beats gebastelt und eigene Texte geschrieben und die hinterher auch performt. Das war total eindrucksvoll, also sozusagen wirklich Kunst, Theater und Performance in einem breiten Feld erstmal entdecken zu können und damit auch jetzt dazu beigetragen zu haben, dass die Theaterwerkstatt jetzt wesentlich bunter ist, viel mehr Spaß macht. Es wurden auch Möbel gebaut, für die man jetzt, wo man im Foyer jetzt drauf sitzen kann und so. Also wir sind total glücklich, und das ist das Konkreteste, was passiert ist tatsächlich, dass unsere Räumlichkeiten jetzt ganz anders aussehen. Aber für uns war es auch total toll, wirklich, also ich arbeite ja schon lange für junges Publikum, aber auch fürs gesamte Team sozusagen, wirklich da so von Anfang an so nah im Kontakt zu sein mit den jungen Menschen und irgendwie mitzubekommen, was bewegt die, was interessiert die, wie ist ein Angebot gut für sie. Zum Beispiel haben wir entschieden, dass es immer ein gemeinsames Mittagessen gibt, einen gemeinsamen Auftakt am Morgen, sodass irgendwie verschiedene Gruppen, die über einen Tag in kleineren Gruppen arbeiten, immer wieder auch zusammengekommen sind. Und das waren total tolle Momente, sowohl für die Kinder und Jugendlichen, was ich mitbekommen habe, das war eine tolle Atmosphäre, aber auch für unser Team total wichtig.
Ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass es tatsächlich jetzt schon sehr, sehr stark angenommen wird, das Programm, obwohl es ja noch gar nicht richtig sozusagen, also das, was ihr eigentlich machen wollt, ja noch nicht angefangen hat, sondern dass jetzt sozusagen die Vorstufe ist, Kinder und Jugendliche einzubinden, durch die verschiedenen Workshops auf euch aufmerksam zu machen. Wir waren vor 14 Tagen, das vielleicht kurz erwähnt, haben wir euch auch besucht und haben da auch unsere Handtuchwurfstation mitgebracht. Und für die Hörerinnen, wenn wir nachher in der Rumblephonie dann im dritten Satz, also in der Zukunft angelandet sind, ein sehr, sehr großer Anteil dessen, was wir da zu hören bekommen werden, sind alle Statements, die wir von den Kindern und Jugendlichen bei euch eingesammelt haben und die sehr, sehr viele interessante Dinge als Zukunftswünsche haben. Ja, vielleicht wäre das kurz das Stichwort, Stichwort Rumblephonie, dass wir einmal kurz zwischen Reihen nochmal den nächsten Satz hören, der da sich um die Gegenwart dreht.
Mixtape.
Zweiter Satz. Menuett. Gegenwart. Moderato.
Das Crossover zwischen Alt und Modern.
Das Hackgeräusch der Spaltung von Arm und Reich.
Das sanfte Säuseln des nahen Mainz.
Das Stolpern über Stolpersteine.
Der Automatenrausch von kostenlosem Kaffee.
Der friedliche Wumms geselligen Kampfsporttrainings mit emanzipatorischem Anspruch.
Freudige Aufschreie bei Aufführungen aller Art.
Der Häuserbaulärm, mit dem noch die letzte Lücke im Viertel mit Neubauten befüllt wird.
Der Bass von Beschaffungskriminalität.
Der Verlust im Klangbild durch den Wegzug von Älteren und Familien mit Kindern.
Der Wohlklang der Weitläufigkeit in den Parks und am Mainufer.
Das Rumoren des Rettichs im Regentagen.
Die Hitze zum Abklingen bringende Frischluft von Main und Zoo.
Die Klänge, die entstehen, wenn Kunst einen Querschnitt an Menschen zusammenbringt.
Applaus, Applaus, Applaus. Das Tippeln guter Beinarbeit.
Die Atmung von queeren und Flinterpersonen in der Ruhepause.
Die Sinfonie vieler spannender Sachen, auch kulturell.
Kinderlachen, Lautsprecherdurchsagen, Tierbrüllen, verzweifelte Parkplatzsuchen wegen des Zoos.
Pfauen, die auf Nachbarbalkone fliegen.
Polizeiwachen vor dem wenigen wiederauflebenden jüdischen Leben.
Stille Geräusche des Gedenkens.
Summen und Brummen im Bienenbaumwipfelpfad.
Wie es klingt, wenn sich alles locker im grünen Bereich befindet.
Ja, vielen Dank nochmal an Vicky und Sumi. Ja, wir haben jetzt im weitesten Sinne gehört, ein Universum an Gegensätzen, will ich mal sagen. Also es gibt einerseits einen Mangel an Grünflächen, der beklagt wird. Es werden mehr Aufenthaltsorte gewünscht im Viertel. Es wird sozusagen der Wandel beklagt. Es gibt zu viel Schatten, weil zu viel Neubauten die Sicht versperren. Es gibt die überteuerten Wohnungen, es gibt Gentrifizierung. Aber es steht auf der anderen Seite auch viel Idealismus, vor allem von Initiativen wie dem neuen Frankfurter Garten hier, wie dem Critical Muay Thai und anderen, die versuchen sozusagen dem Ganzen zu trotzen mit mehr Menschlichkeit, mit Orten für Begegnung und mit Orten für Erinnerungskultur. Es ging los mit dem ersten Statement, das da lautete, das Ostend ist ein Crossover aus Altem und Neuem. Hat das was mit eurer Arbeit zu tun? Ist das irgendwas, was worüber ihr euch Gedanken macht? Irgendwas, was ihr reizvoll findet, auch in eurer Arbeit, wo Energie rauszuziehen ist? Oder gibt es da auch Widerstände, die mit diesem Crossover zu tun haben?
Das ist schon auf jeden Fall eine Sache, über die man sich Gedanken machen kann und sollte. Und ich finde das auch wirklich sehr spannend und auch sehr gut, inwiefern auch jetzt hier im Rahmen des Podcasts auch das jüdische Erbe hier im Viertel aufgegriffen wird. Da habe ich jetzt auch nochmal viel erfahren, was mir so vorher nicht bewusst war. Und ich bin auch sehr dankbar für diese Info. Freue mich auch sehr darüber. Und werde auch jetzt noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn ich jetzt hier durchs Viertel fahre, vielleicht auch auf dem Weg zum Studio. Ansonsten, ja, wir haben ja den Ostbahnhof direkt vor der Tür, vor Danzig am Platz, dort, wo unser Studio auch drin ist. Und auch das Gebäude selbst, das wurde ja nach dem Krieg von Neckermann gebaut. Dann war irgendwann die Telekom drin und jetzt ist das ein Ort, ich sag mal, ein Ort der Begegnung, wo viele Ateliers, Bandräume, Startups und eben auch wir drin sind. Und ja, und das Gebäude ist ja auch wahrscheinlich abrissbedroht. Und so könnte es uns genauso gehen wie dem Ostbahnhof, der ja auch sehr alt war und jetzt vor kurzem abgerissen wurde. Also wie ihr seht, ich habe jetzt so ein paar Impulse, die so ein bisschen durch meinen Kopf gehen, ein paar Gedanken. Und ich glaube, die müssen noch ein bisschen zueinander finden. Finde ich aber sehr spannend. Also die Frage, die arbeitet weiter.
Also Transformation ist ja eben immer irgendwas, was natürlich auch nie ohne Kampf irgendwie vonstatten geht. Es gibt sozusagen Leute, die sind schon länger da, die haben vielleicht bestimmte Besitzansprüche oder haben auch bestimmte Gewohnheiten und dann kommen sozusagen Neulinge hinzu, die Dinge komplett anders sehen und dann muss man irgendwie miteinander in eine Verhandlung gehen. Ist das für dich auch irgendwas, was eine Rolle spielt oder ist sozusagen die Bereitschaft einfach, auch der ganzen Stadt ja sowieso, einfach dieses Kinder- und Jugendtheater im Zoo zu etablieren, ist das alles so groß, dass ihr da wirklich komplett mit offenen Armen empfangen werdet?
Also ich denke gerade drüber nach, von welcher Seite ich mir die Frage nehme, weil es ja tatsächlich das Projekt ein neues und großes städtisches Kinder- und Jugendtheater zu bauen ist, oder die Initiative ist eine ganz alte, die ist in der freien Kinder- und Jugendtheaterszene schon vor Jahrzehnten sozusagen in die Stadtgesellschaft getragen worden, auch in die Politik getragen worden. Und solche Prozesse dauern immer, bis sie dann irgendwie Realität werden. Von daher bin ich da mitten in einem Prozess sozusagen mit eingestiegen. Gleichzeitig ist unser Projekt ja wirklich in so einen Zwischenraum gebaut. Das heißt, wir überbrücken zwischen alt und neu, was jetzt das Gebäude oder die Gebäudenutzung angeht. Darin sehe ich eine total große Freiheit, ohne damit die Aufgabe irgendwie umgehen zu wollen, damit umzugehen, was war da vorher oder was kommt da als nächstes. Inwieweit unser Projekt dann mit dem kommenden Theater verknüpft ist, dazu kann ich gar nicht sagen. Das ist erstmal voneinander getrennt, aber natürlich gehört das thematisch zusammen. Die große Möglichkeit, die wir da haben und auch nutzen, ist sozusagen in Räumlichkeiten sozusagen unsere Vision und unsere Vorstellungen im Modellversuch sozusagen, wie so ein Kinder- und Jugendtheater in der Zukunft denn aussehen könnte, einfach zu nutzen. Und unter dem Motto läuft auch unsere Spielzeit sozusagen, das Theater der Zukunft, wo wir uns die Fragen gestellt haben, wie könnte denn so ein Theater funktionieren, aber wo wir auch eben ans Publikum und mit die Frage herantragen wollen und die mit dem gemeinsam auch nachgehen wollen, sozusagen, was braucht denn ein Theater der Zukunft, was braucht, welches Theater braucht das zukünftige Publikum, die Kinder und Jugendlichen hier in der Stadt und was für Angebote muss es eigentlich geben an so einem kulturellen Ort, der ja bei Kindern und Jugendlichen wirklich einen ganz breiten Querschnitt der Gesellschaft sozusagen trifft im Publikum jeden Tag. Ist es sozusagen nur der Lehrauftrag oder gehört da nicht viel mehr auch dazu, ein soziales Miteinander, einen Ort zu haben, an dem man sich gerne aufhält, der mitgestaltet werden kann und der auch einfach zu einem, ja, zu einer Gesellschaftsbildung mit beiträgt sozusagen.
Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, dann geht es bei euch aber auch noch stärker als jetzt, sage ich mal, im Theaterhaus, ohne da jetzt irgendwas sagen zu wollen, weil ich war schon länger nicht mehr im Theaterhaus. Aber euch ist sozusagen der partizipative Anteil, das Integrieren eures Publikums, das Mitmachen als sozusagen stärker und das Ausprobieren vielleicht auch.
Ja, also das ist für mich total essentiell in meiner Arbeit. Ich mache ja auch eigene Stücke für Kinder und Jugendliche. Die Kunst mache ich nicht für mich und nicht für die Erwachsenen, sondern die ist fürs junge Publikum und das muss denen Spaß machen, die muss man frühzeitig einladen oder ich lade die einfach gerne ein, frühzeitig zu proben, um zu wissen, so was geht euch durch den Kopf, wie findet ihr das, nicht um gefallen zu wollen, sondern um irgendwie in Dialog zu treten über das, was wir da machen, über wie wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen, um zu horchen, sozusagen, was resoniert da eigentlich zwischen mir als erwachsener Theatermacherin und dem jungen Publikum mit seinem eigenen Blick auf die Welt. Genau, und das versuchen wir in unserem Konzept auch wieder zu spiegeln.
Also genau, im Prinzip also auch irgendwie ein Forschungslabor im besten Sinne, ne? mit Offenheit und sozusagen auch Lernwillen sozusagen, um gemeinsam in die Zukunft zu gestalten.
Genau, also bei uns vorm Theater hängt jetzt eine große Fahne, da steht offen drauf. Das ist so gemeint, dass die Türen werden jetzt geöffnet, die sind offen für alle, die da gerne vorbeischauen möchten, die den Ort erkunden möchten, die den Ort mit uns gestalten möchten. Jeden Montag haben wir offenes Haus, da können alle vorbeikommen, Kinder, also Jugendliche ab 13 Jahren, da kann man einfach sein, da muss man erstmal gar nichts, da kann man auch einfach wieder gehen, aber man kann natürlich auch gerne unsere kostenlosen Workshop-Angebote annehmen, man kann von dort aus in fortlaufende Projekte wie unseren Theaterspielclub, unsere Performance-Werkstatt einsteigen, man kann von dort aus gemeinsam Theater besuchen und diskutieren und so weiter und es ist natürlich auch in Richtung der Stadt gemeint sozusagen, wir sind da offen für einen Austausch und wir setzen uns natürlich auch für eine offene Gesellschaft ein und vertreten da, glaube ich, ganz ähnliche Werte wie ihr im besten Sinne sozusagen für ein offenes Miteinander da einzutreten und das auch in unseren Begegnungen sozusagen zu leben.
Vielleicht nochmal kurz an dich, Steffen, die Frage, wie fühlst du dich denn sozusagen angekommen im Viertel? Hast du dich schon umfassend orientiert? Fühlst du dich schon angenommen? Könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, dass es hier mal zu einer Kooperation käme, dass du sozusagen Kinder und Jugendliche auch bei dir mit reinlässt?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also die Gedanken hatte ich auch gerade, als Lilian erzählt hat und wir haben ja auch relativ viel Platz bei uns. kann ich mir sehr gut vorstellen. Insgesamt fühle ich mich sehr wohl hier im Viertel, auch dass wir gut hier angekommen sind. Oft kommen Leute vorbei bei uns, die sagen, die sind die Tage mal an der Straße entlang gegangen, haben unser Plakat gesehen und das klang so interessant, dass sie sich dachten, sie kommen einfach mal vorbei. Das freut mich natürlich sehr, weil die Hürde ja eigentlich erstmal recht groß ist, ein Schild zu sehen, dann noch Kampfsport und dann wirklich da auch vorbeizugehen. Aber es ist oft passiert und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Insgesamt, ihr habt das ja auch schon eingangs erwähnt, das Viertel ist sehr divers. Hier gibt es viele verschiedene Akteurinnen und Akteure. Die Geschichte ist sehr umfangreich und ich bin gerne hier. Ich fahre hier auch gerne hin. Also ich komme eigentlich aus dem Gutleutviertel, komme dann hierher und freue mich. Klar, es ist sehr stark im Wandel. Wird viel gebaut und viele Baulücken werden auch geschlossen. Das ist natürlich eine Entwicklung, die müssen wir kritisch beobachten und ich denke, das tun wir auch. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ja, uns bleibt einfach nur zu schauen. Ja.
Ich habe gerade aufgemerkt, als du von Hürden gesprochen hast, sozusagen die Hürden, dass Menschen zu einem reinkommendes Angebot annehmen. Damit haben wir auch total viel zu tun. Theater ist ja ein Ort, der manche Menschen auch abschreckt, weil sie das Gefühl haben, sie gehören da nicht her oder sie sind da nicht gemeint, was bei uns auf jeden Fall nicht der Fall sein soll. Und genau, vielleicht bringt das auch deine Frage von vorher nochmal ein bisschen zurück, dass wir versuchen, mit sehr unterschiedlichen, zum Beispiel offenen Jugendeinrichtungen hier aus dem Umfeld zusammenzuarbeiten, mit den Schulen, mit den Betreuungseinrichtungen, Horten und so weiter, um wirklich zu schauen, dass wir auch die Einladung aussprechen und wiederholt aussprechen an Kinder und Jugendliche, die vielleicht nicht mit ihren Eltern am Wochenende vorbeikommen, sondern die irgendwie trotzdem unsere Angebote wahrnehmen können. Und also das finde ich halt total wichtiger Ansatz, auch zu gucken, wie man sich mit anderen Initiativen connecten kann sozusagen, weil es total wichtig ist, so einen direkten eine direkte Ansprache zu haben, gerade an Kindern und Jugendliche, um die irgendwie zu sagen, so hey, das ist doch was du vielleicht mal entdecken möchtest oder so.
Ja, finde ich cool.
Ja, man kann eigentlich sagen, obwohl ihr jetzt ein bisschen als VertreterInnen der Gegenwart da seid, seid ihr gleichzeitig zwei idealtypische Initiativen, die eigentlich Zukunftsvorbereitung betreiben und ein bisschen Wege öffnen und die Augen und die Ohren und die Gefühle weit machen, sage ich mal im weitesten Sinne. Und da würde ich sagen, schließen wir hier kurz das Thema Gegenwart ab und leiten nochmal über an unsere wunderbare Showband, die nochmal zwei Songs zum Besten geben wird, bevor wir dann in die Zukunft springen.